Derzeit wird auf nationaler Ebene eine Unterschriftenkampagne durchgeführt. Frau Karin Vogt ist Mitglied des Elternverbandes FENAPEP, Filiale Wokeron, und sie gibt uns dazu im folgenden Interview nähere Informationen. Frau Vogt, wer genau führt diese Unterschriftenkampagne durch?
Ja, diese Kampagne, die wird von 5 verschiedenen Elternverbänden durchgeführt, und zwar im ganzen Land, so wie du es schon erwähnt hast. Und zu diesen Verbänden gehören die FENAPEP, Padres en Acción, FRENVIFA, FEDAVIFA und Somos Muchos Muchos Más.
Es handelt sich hierbei ja um eine Volksinitiative. Was versteht man darunter?
So wie es das Wort schon sagt, geht es um eine Initiative des Volkes. Das heißt, in diesem Fall zeigt das Volk mit einem Gesetzesprojekt, was es möchte oder eben nicht möchte. Das Gesetz 6983 aus dem Jahr 2022 legt die Bedingungen oder Regeln für eine Volksinitiative fest. Laut diesem Gesetz müssen mindestens 1% aller eingeschriebenen Wähler in Paraguay ihre Unterschrift für ein Gesetzesprojekt abgeben, damit dieses überhaupt zur Diskussion und Abstimmung im Parlament zugelassen wird. Das wären dann in Paraguay rund 48.000 Personen. Dies wäre aber das absolute Minimum. Damit ein Gesetzesprojekt mehr Bedeutung oder Gewicht erhält, sind eigentlich mehr Unterschriften notwendig oder wichtig. Und deshalb haben wir uns als Elternverbände das Ziel gesetzt, 150.000 Unterschriften zu sammeln.
In dieser Volksinitiative oder in Unterschriftenkampagne geht es konkret um ein Gesetzesprojekt. Könntest du das etwas näher erklären?
Ja, in dem Gesetzesprojekt geht es um eine Erweiterung des Artikels 135 des Gesetzes 6002 aus dem paraguayischen Strafgesetzbuch. Es wird noch der Unterpunkt C zu Artikel 135 hinzugefügt, und mit diesem Zusatz sollen Kinder vor allen Einflüssen und Aktionen geschützt werden, die ihrer harmonischen, sprich altersangepassten Entwicklung und ihrer natürlichen biologischen Identität schaden könnten. Außerdem soll mit dem Gesetzesprojekt erreicht werden, dass die Indoktrination und jegliche Verbreitung von Genderideologie unter Kindern mit Gefängnishaft bestraft wird. Wenn jemand diesen kurzen Artikel selbst in Spanisch lesen möchte, schicke ich ihn sehr gerne zu. Fragt bitte einfach nach.
Dieses Gesetzesprojekt soll Kinder also vor den Einflüssen der Genderideologie beschützen. Vielleicht ist es nicht allen Zuhörern klar, was Genderideologie wirklich bedeutet. Wie kann man diesen Begriff verstehen?
Der Begriff Gender oder in Spanisch auch Género bedeutet kurz gesagt soziokulturelles Identitätskonstrukt. Gender oder Género ist also nicht das gleiche wie das biologische Geschlecht eines Menschen. Das wird sehr oft verwechselt, teilweise wird das auch bewusst so alles in einem Topf vermischt, dass man manchmal nicht mehr weiß, spricht man jetzt von Género, Gender, spricht man von Frauen und Männern oder was immer. In der Gender-Ideologie geht es aber ganz konkret darum, wie ich mich fühle und als was ich mich wahrnehme oder was ich sein möchte. Wenn ein Mädchen sich also eher als Junge zu fühlen meint, könnte sie laut dieser Ideologie sich auch als Junge bezeichnen und eben möglicherweise Hormone nehmen und chirurgische Eingriffe an ihren Geschlechtsteilen vornehmen, um äußerlich auch wie ein Junge auszusehen. Das ist nur so ein Beispiel. Laut den Vereinten Nationen gibt es über 100 verschiedene Gender oder Generos, und das ist für die meisten von uns schwer nachzuvollziehen. Anmerken möchte ich auch, dass wir zum Beispiel in der paraguayischen Verfassung das Wort Género niemals vorfinden werden. Da wird nur von Mann und Frau gesprochen. Wir haben da zum Beispiel den Artikel auch über die Igualdad de Derechos del Hombre y de la Mujer. Das wäre so in Deutsch etwa die gleichen Rechte für Mann und Frau. Aber man spricht niemals von Igualdad de Género.
Diese Volksinitiative hat auch ein Motto, das lautet: Genderideologie ist Kindesmissbrauch. Was soll damit ausgedrückt werden?
Ja, ich kann mir vorstellen, dass manche das Motto vielleicht so ein bisschen hart empfinden. Und was damit genau ausgedrückt werden soll: wenn Kinder in ihrer natürlichen biologischen Identität als Junge oder als Mädchen verunsichert werden, dann kann das ja schwere Folgen für ihr Leben haben. Und wenn Hormone genommen und OPs durchgeführt werden, so wie ich das erst auch schon erwähnt habe, dann können diese verursachten Schäden an ihrem Körper nie mehr rückgängig gemacht werden. Das haben sehr viele Personen schon bitter bereut. Und damit werden Kinder also psychologisch und biologisch schwer geschädigt. Und sie treffen vielleicht Entscheidungen, wo sie die Konsequenzen überhaupt nicht absehen oder verstehen können. Und deshalb sprechen wir hier von Kindesmissbrauch. Und ich möchte es nochmal betonen, es geht hier in diesem Gesetzesprojekt konkret um Kinder, nicht um Erwachsene. Volljährige Personen, die treffen ihre eigenen Entscheidungen, die sind dann auch selbst für die Konsequenzen verantwortlich. Aber bei Kindern sind wir als Eltern verantwortlich.
Welche Missverständnisse gibt es immer wieder im Zusammenhang mit den Elternverbänden, die pro Vida und pro Familia sind, die sich also für das Leben und die Familie einsetzen?
In den Medien wird es oft so dargestellt, als ob die Personen, die pro Vida und pro Familia sind, aggressiv und radikal seien und andere Personen wegen ihrer Andersartigkeit diskriminieren. Dem ist aber nicht so. Außer einiger möglicher Ausnahmen, also ich will nicht bestreiten, dass es einige dieser Personen gibt. Die gibt es ja überall in jeder Gruppe. Es gibt auch in Gemeinden oder auf Arbeitsstellen Leute, die vielleicht irgendwie anders denken. Aber außer dieser paar Ausnahmen sieht unsere allgemeine Einstellung so aus, dass wir alle Personen, ungeachtet ihrer Nationalität, Religion und sexuellen Einstellung, respektieren wollen. Trotzdem heißen wir beispielsweise Homosexualität, Transsexualität und Abtreibung nicht gut. Und als Christ ist es mir wichtig, auch die Person von ihren Taten oder von ihrer Lebensweise zu trennen. Jesus liebte die Sünder, aber er lehnte die Sünde an und für sich ab oder er hasste die Sünde an und für sich. Die Bibel sagt beispielsweise sehr klar, wie Gott die Lebensweise von Homosexuellen und Lesben sieht. Und zwar finden wir dazu einen Text in Römer 1, die Verse 26 und 27. Und wir kennen wohl alle das Beispiel aus dem Alten Testament über das Leben der Menschen in Sodom und Gomorra. Und dieser gleiche Grundsatz gilt ja für uns alle, also auch für mich. Gott liebt mich bedingungslos, egal was ich tue, wie ich lebe. Aber das berechtigt mich als Christ nicht, beispielsweise zu stehlen, zu lügen, meinem Ehepartner untreu zu sein oder Habgier, Neid, Hass, üble Nachrede bewusst zu pflegen. Gott möchte uns in seiner Liebe aus all dem retten, befreien und er möchte uns heilen.
Wer kann sich nun an dieser Kampagne beteiligen oder welches sind die Bedingungen, um zu unterschreiben?
Ja, alle Personen ab 18 Jahren, die im Nationalen Wahlregister eingeschrieben sind, die können sich an dieser Volksinitiative beteiligen und die können folgedessen dann unterschreiben.
Welche persönlichen Daten werden beim Unterschreiben benötigt?
Ja, beim Ausfüllen schreibt man einfach seinen kompletten Namen hin, Vorname, Nachname, dann die Zedula-Nummer und eben auch die lange IC-Nummer auf der Rückseite der Zedula. Es wäre also gut, dass man beim Unterschreiben die Zedula zur Hand hat. Die Zedula-Nummer weiß man meistens auswendig, aber diese lange IC-Nummer, die glaube ich, weiß keiner auswendig. Und dann kommt noch die Unterschrift dazu und es ist fertig. Das ist alles.
Wo oder an welchen Orten kann man unterschreiben?
Ja, in Neuland kann man an folgenden Stellen unterschreiben. Bei Rancho S.A., beim Talier Braun, bei Hogar Braun und beim Geschäft Casa y Jardín. Und bei allen Stellen werden auch Personen gerne behilflich sein, falls ihr noch irgendeine Frage habt. Und ansonsten könnt ihr euch auch sehr gerne an mich wenden.
Andere Stellen, wo Unterschriften gegeben werden können, ist in Loma Plata, bei Comercial Bergen, Classic Motos, Taller HCF, Global Estudio Contable, Comercial JW und Villa Boquerón. In Philadelphia bei Classic Motos und El Mensajero und in Mariscal Estigarribia, Carmelo Peralta und Lolita in der Sukursal von Classic Motos SRL.
Bis wann kann man noch unterschreiben?
Bis maximal Ende Februar. Wir würden aber gerne so schnell wie möglich die Unterschriften sammeln und abgeben. Und so, es wäre dann sehr schön, wenn ihr diese oder nächste Woche noch unterschreiben könnt. Halt so schnell es euch möglich ist.
Am Dienstagabend, dem 13. Februar, findet noch ein Programm in der Gouvernation statt, das von den Elternverbänden organisiert wird. Worum geht es da?
Ja, genau. Also an diesem Dienstag, am 13. Februar, sind alle Eltern, Großeltern, Lehrer, aber einfach auch alle Interessenten in das Auditorium der Gouvernation von Boquerón in Philadelphia eingeladen. Herr Miguel Ortigosa, Präsident einiger Elternverbände, wird zu dem Thema sprechen, Paraguay se fortalece, In Deutsch wäre das so in etwa, Paraguay macht sich stark. Und Herr Ortigosa hat auch im Komitee Estratégico para la Transformación Educativa mitgearbeitet. Er ist also gut informiert, wie die aktuelle Situation im nationalen Bildungssektor aussieht. Das Programm am Dienstagabend beginnt um 19 Uhr und wie gesagt, alle sind herzlich eingeladen.
Hätten Sie noch ein Schlusswort für unsere Zuhörer?
Ja, ich möchte uns mit 1. Korinther 16, die Verse 13 und 14 ermutigen. Bleibt wachsam und steht fest im Glauben. Seid nicht zaghaft, sondern entschlossen und stark. Bei all eurem Tun aber lasst euch von der Liebe leiten. Wir wollen nicht ängstlich und sorgenvoll in die Zukunft blicken, aber wir wollen wachsam sein. Wir wollen beten und uns mit Liebe und Mut da einsetzen, wo wir gefragt sind. Vielen Dank.
Vielen Dank auch.